Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Schön, sind ihr wieder dabei. Heute haben wir gesagt, heute gehen wir voll an die Sache her, und zwar in die ganze HR-People-Culture-Welt mit der Steh, unsere Chief People and Culture Officerin. Willkommen, Steh.
Danke vielmals.
Ich hoffe, du bist ready. Ich starte mal mit Vollgas, mit einem Zitat von dir selber, und zwar, wo du gemacht hast auf meinem Post, wenn ich über unsere Geschäftsleitung, du, ich und Steffi erzählt habe, oder ja, Post gemacht habe. Und du schreibst, und ja, auch von mir nochmals als Appell an alle Unternehmen, es braucht jemand in der GL, der die People-Themen vertritt, da das ein unglaublich grosser und wichtiger Teil des Ganzen ist. Steh, erzähl mal, was ist genau damit gemeint?
Ja, ich habe einfach das Gefühl, es sind ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden in einer GL, einfach allgemeine Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, wo es um People geht, also wo irgendwie People-related sind, egal ob im nächsten Sinn oder im weitesten Sinn. Und durch das ist es einfach wichtig, dass diese Themen eben genau auch in einer GL vertreten sind, dass dort jemand ist, der diese Perspektive einnimmt und das dann eben nicht vergessen geht. Und es nicht nur um Umsatz zum Beispiel geht, also ist natürlich extrem wichtig, aber eben nicht nur, sondern auch all die anderen Themen, weil die Leute sind schlussendlich das Wichtigste.
Absolut. Am Schluss hängt der Umsatz ja davon ab, dass den Leuten gut geht und dass sie zumindest zufrieden sind.
Ja.
Was ich auch immer gemerkt habe, ist, dass ein Projekt schnell vorwärts geht. Jetzt zum Beispiel, wenn es um Employer Branding geht oder eben Rekrutierungsmaßnahmen, all das. Mhm. Wenn die GL nicht on board ist, geht es einfach viermal länger meistens.
Ja, genau. Es sind genau die Themen plus allgemein gewisse Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die so schneller getroffen werden können. Dann ganz viele Sachen auch mit Personalplanung und, dass man wirklich dort die Leute von Anfang an mit drin hat in diesen Gesprächen.
Ja, also ich bin immer noch überrascht, wie viele grosse Unternehmen das immer noch nicht so haben. Also das heisst, ja, ist eine Kaderfunktion, die Personalleitung. Aber ich glaube, das zeigt auch ab, oder das zeichnet, das bildet wie ab, dass es einfach nicht ein strategisch wichtiger Pfeiler ist, sondern ein bisschen halt einfach ein Geschäft, eine Adminarbeit, die man machen muss.
Ja.
Vielleicht mal zu deiner Aufgabe, kannst du mir schnell beschreiben, was beschäftigt dich so den ganzen Standard-Monat, so alles für Themen? Ich weiß schon, was es etwas ist, aber jetzt im Vergleich zu der klassischen HR-Funktion, die man vielleicht sonst so kennt bei Unternehmen, wo siehst du deine Unterschiede?
Ich glaube, es sind viel mehr Themen, die noch näher an den Leuten dran sind. Also viel von mir im Austausch mit den Head-Offs, wo es darum geht, wie können wir die Leute weiterbringen, wo haben es vielleicht Schwierigkeiten gegeben, wie kann man gewisse Sachen anders organisieren, was kann man ihnen noch für Möglichkeiten bieten, dass sie auch weiterkommen können. Also es geht extrem oft um die Weiterentwicklung von unseren Mitarbeitenden. Es geht auch um das Thema Produktivität zum Beispiel, wie man die kann steigern. Es geht um Kommunikation und Klarheit, was auch immer wieder ein Thema ist. Aber das sind ganz viele so Sachen, wo es darum geht, wie können wir unsere Leute weiterentwickeln, wie können wir sie alle richtig integrieren, wie können wir die Sachen, die wir besprechen, Entscheide, die wir treffen oder unsere Visionen, die wir haben, wie können wir die den Leuten so weitergeben, dass sie das in ihren Alltag auch integrieren können. Dass man das irgendwie auch abbrechen kann, auf den Alltag runter. Ja, das sind sicher viele grosse Themen, aber eben auch unsere eigene Employer-Brand, also natürlich die Rekrutierung, die bei uns immer regelmässig am Laufen ist, dass wir da natürlich auch schauen können, dass wir als attraktive Arbeitgebermarke nach außen können auch auftreten können, dass wir auch genug Leute finden für uns, wenn wir die brauchen.
Was würdest du was sind so zwei, drei Fragestellungen, wenn jetzt du in ein KMU oder von mir aus einen Konzern hineingehen würdest? Nein, sagen wir es mal KMU, oder? Weil das vielleicht noch nicht so installiert ist, das Ganze. Was wären so zwei, drei Fragen, die du würdest stellen, damit man herausfindet, was für einen Stellenwert das HR hat? Also die Kulturthemen und so.
Ich würde zum Beispiel dort fragen, wer bei gewissen Gesprächen mit dabei ist oder wer wie viel Entscheidungskraft hat. Ja. Ich glaube, das ist recht wichtig, allgemein zu fragen, wie gut das HR integriert ist, weil oftmals sind sie wirklich nur für administrative Aufgaben zuständig oder sie haben zu wenig Ahnung von der Thematik, einfach auch, weil sie gar nicht daran hergeführt werden. Mhm. Oder je nachdem, vielleicht auch von Seiten HR zu wenig Interesse herum ist. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt eine krasse Aussage, aber ich glaube, oftmals sind auch die falschen Leute auf diesen Positionen. Weil ich glaube, sie sich nicht der Verantwortung bewusst sind, die sie hatten in dieser Rolle.
Das ja, find ich sehr gut. Also ich glaube auch, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich würde anschauen, wie viel Zeit verbringst du so in einer Woche an welchen Aufgaben. Man hat gesehen, es sind vor allem Admin-Aufgaben. Klar, das muss auch gemacht werden, gerade wenn die Unternehmung grösser ist.
Ja.
Aber entscheidend ist doch auch, wie viel Zeit wird eben investiert in die Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung und so.
Genau, wie gross ist der Austausch? Gibt es irgendwelche Meetings, wo mehr Leute dabei sind? Also, ich meine, wir haben ja unser All-Hands, das geht mit 30 Leuten, das geht natürlich nicht mit 500 Leuten, aber einfach, was gibt es alles für solche Sessions, wo die Leute auch irgendwo den neuen Kontakt haben zu der Führung oder eben auch den Direktbezug zum HR? Wie viel Vertrauen ist da drin? Wie viel Kommunikation ist da drin?
Genau. Erzähl mal schnell, du, also wir schreiben uns selber von Hiring for Culture, not for Skills. Denke, das haben die einen oder anderen auch immer schon ein paar Mal gehört in unseren Posts oder so. Jetzt, wir haben schon gerade einen Blogpost über das geschrieben, auf der Webseite kann man das nachlesen. Vielleicht kannst du mal erklären, in ein paar Sätzen, was heisst das für dich konkret in deiner täglichen Arbeit?
Heisst, bei der Rekrutierung herauszufinden, ob die Leute passen, und zwar eben nicht nur von den Skills her, die sie mitbringen, weil dort geht es zum Beispiel darum, nur schon mal bei der Bewerbung, nicht mal im weiteren Bewerbungsprozess, sondern schon bei der Bewerbung mal so ein bisschen ein Gefühl bekommen, könnte die Person reinpassen, auch wenn sie eben vielleicht nicht alle Anforderungen schon erfüllt, die wir ausgeschrieben haben. Dass ich wie dort nicht einfach sage, okay, erfüllt sie nicht und tschüss, sondern schaue, ob das vielleicht gleich ein spannender Match könnte sein. Also dort schon mal genug offen sein. Bei mir heisst das auch, ich schaue nicht auf Zeugnisse und Zertifikate und Noten und Sachen, weil das für mich zweitrangig ist. Und dann vor allem die Leute wirklich kennenzulernen und zu schauen im Erstgespräch schon, wie ist ihr Mindset, was ist ihre Einstellung, was sind denn ihre Werte, was ist ihnen wichtig. Und zwar nicht im Daily Business und in irgendwelchen Tools und so. Ich glaube, das ist eben das, wenn du das richtige Mindset hast und sagst, hey, ich will können da ein Teil davon sein, ich will können etwas mitbewegen, ich sehe eure Vision, die ich voll teile, dann glaube ich einfach, bist du genug motiviert, um gewisse Skills dir eben noch anzueignen. Also das ist dann halt auch der Cultural Fit, wenn du dich da gut kannst integrieren kannst, wenn du proaktiv bist, wenn du motiviert bist, dich eben auch weiterzuentwickeln und dir Sachen anzueignen, die du vielleicht noch nicht kannst. Im Gegensatz zu jemandem, der alles kann, kulturell überhaupt nicht reinpasst, das kannst du wie nie ändern, es wird nie matchen.
Ja, das richtig. Wie würdest du für jetzt Leute, die sagen, okay, ja, klingt alles gut, aber wie machst du das konkret? Kannst du mir schnell sagen, der Teil oder der Aspekt jetzt in den ganzen Bewerbungsprozess, wenn die Bewerbung reinkommt, wir gehen nachher auf andere Aspekte ein, aber jetzt, wo oder an welchen Punkt kannst du das so ein bisschen überprüfen, dass das passt und dass eben der Cultural Fit rum ist?
Also ich merke es schon an der Bewerbung, die reinkommt, nur schon, was ist der Inhalt von dem, den die Leute mitschicken, auch wie viel Zeit haben sie sich genommen, wie fest ist es auf uns spezifisch, oder? Also oftmals sind es irgendwelche Bewerbungen, wo dann vielleicht noch die Anschrift einer anderen Firma ist oder irgendwie solche Sachen oder halt der Firmenname falsch geschrieben und. Also dass dort auch schon mal siehst, wie genau arbeiten die Leute, wie viel Zeit nehmen sie sich, wie viel Mühe geben sie sich. Dann auch eben so gewisse Sachen, die es manchmal vielleicht aufgreifen, wo du merkst, die haben sich schon mit uns auseinandergesetzt. Dann weisst du noch eher, dass es für sie vielleicht könnte passen, weil sie sich eben schon damit auseinandergesetzt haben. Und dann aber wirklich auch so im Erstgespräch die Fragen, die sie stellen, zum Beispiel, oder gewisse Antworten, die sie halt geben. Und ich habe keinen Fragekatalog, den ich durcharbeite, wenn ich das Gespräch habe. Nachher ist natürlich die zweite Runde wie nochmal eine Chance mehr, um zu schauen, wie die Leute sind und sie besser kennenlernen. Und dann aber ja bei uns die dritte Runde das Team kennenlernen, hilft einfach auch nochmal, weil natürlich du dann siehst, wie gehen sie mit den Leuten um, wie sind sie so in dieser Gruppe, und das Team kommt auch nochmal einen Eindruck über mit den Fragen, die sie stellen.
Kannst du das vielleicht noch schnell ein bisschen konkret jetzt machen? Also, weil die Leute fragen ja häufig, ja, was ist, wenn es nicht passt? Oder wer hat denn da wo mitschnurren? Oder ist das einfach eine Pseudo-Übung?
Also es ist so, dass es zwei Bewerbungsrunden gibt, die über mich in dem Sinn laufen. Also die erste nur über mich, die zweite mit mir und dem Head-Off. Und dort wird auch ein Case gelöst. Also dort schaut man schon auch auf die Skills, weil ein gewisser Grundstock an Skills muss man trotzdem mitbringen. Die dritte Runde ist neben wirklich das Team kennenlernen. Und wir stellen aber nur Leute am Team vor, wo wir eigentlich schon überzeugt sind zum Einstellen. Das heisst, von unserer Seite sind die eigentlich approved, sage ich mal. Und das Team, wo die Person dann reinkommt, die könnte die Person noch kennenlernen. Ich glaube, es hilft für beide Seiten, um sich ein Bild zu machen. Ich glaube, auch der Bewerber oder die Bewerberin will wissen, mit wem arbeite ich nachher zusammen. Und das Team gibt nachher eine Meinung ab und es gibt nicht ein «Ich weiß es nicht und ich bin mir nicht sicher», sondern jede Person muss sagen «Ja» oder «Nein». Ich frage immer, wer schon an meiner Stelle würdest zusagen oder würdest absagen. Und wenn alle zusagen, sage ich der Person auch zu. Wenn jemand so ein auf der Kippe ist, dann müssen wir es besprechen. Aber wenn ich wirklich ganz ein klares Nein habe und auch einen klaren Grund, dann sage ich ab, auch wenn alle anderen dafür sind.
Mhm. Also wenn jemand sich voll dagegen hat, dann sagst du ab?
Ja.
Okay. Das ist schon ein paar Mal vorgekommen?
Es ist schon vorgekommen, aber meistens nicht ein mega klares Nein, sondern sie sind sich auch unsicher gewesen. Mhm. Und ich habe gesagt, jetzt müsst ihr einfach entscheiden.
Ja.
Und dann war es am Schluss gewesen, nein. Aber es ist vielleicht so 3-4 Mal bis jetzt vorgekommen. Ja. Mhm. Aber dann habe ich auch immer abgesagt.
Du hast vorhin gesagt, die Bewerbung, wie sie reinkommt. Wir sagen das ja auch immer in den Vorträgen. Mhm. Ja, grundsätzlich, du kannst dich bewerben, wie du willst.
Mhm.
Erzähl mal, jemand, der jetzt klassischerweise im HR arbeitet, sagt sie, ja, wie geht denn das und wie organisiert man das? Und am Schluss ist ja gleich alles wahrscheinlich über eine E-Mail und dann standardisiert nicht. Weil du lernst es über TikTok kennen, aber musst noch gleich, ist ja bei uns anders. Vielleicht kannst du da schnell die Leute informieren, wie das abläuft oder was da genau passiert.
Ja, also bei uns können sich die Leute über jeden Kanal bewerben. Das heisst, sie können sich bei uns über Insta-DMs melden, sie können sich auf TikTok melden. Sie haben dir auch schon auf LinkedIn zum Beispiel geschrieben.
Ja. Das ist gerade wieder passiert.
Ja, genau.
Letzte Woche.
Genau. Sie können auf WhatsApp schreiben, sie können ein Mail machen, egal wie. Auf der Webseite ist es so, dass wir vor allem auf die E-Mail-Adresse oder auf WhatsApp halt verweisen. Mhm. Weil das für uns am einfachsten ist. Wir haben aber kein Formular auf der Webseite, das man ausfüllen muss. Man hat kein Login, das man machen muss. Das heisst, es ist so einfach und so schnell wie möglich für die Leute, sich zu bewerben. Geht für uns natürlich im Hintergrund, ich sage mal fürs HR, einen riesen Aufwand, das alles zu sammeln, zu koordinieren und den Überblick zu behalten. Ich bin auch darauf angewiesen, dass natürlich unser Social Team mir durchgeht, wenn über Instagram oder so eine Bewerbung oder eine Anfrage kommt. Das alles zu bündeln und im Optimalfall auch über diese Kanäle weiter kommunizieren. Also jetzt bei Insta geht es nicht, weil du kannst nicht Dokumente hin und her schicken. Aber wenn jemand mit mir über WhatsApp den Erstkontakt hat, versuche ich auch über WhatsApp weiterhin zu kommunizieren. Ja. Und eben die Art der Bewerbung lassen wir auch offen. Das kann eine Sprachnachricht sein, ein Video, das kann ein CV und ein Motivationsschreiben sein, whatever.
Wenn es die Leute sich bewerben, du schaust das an, vielleicht jetzt gleich, wenn jetzt jemand zulässt und sagt, hey, ich will mich hier bewerben.
Aha.
Und ich lasse jetzt natürlich pflichtbewusst hier zuerst mal rein.
Mhm.
Was sind ein, zwei Sachen, wo du sagst, das sehe ich gerne, das finde ich gut, das kommt immer gut an?
Ja.
Das ist natürlich kein Tipp, oder? Für die, die jetzt extra reinlassen, nach gleich noch 13 Minuten, aber ja.
Ich finde Videos find ich eigentlich am coolsten, weil ich glaube, du lernst, also ich habe das Gefühl, ich komme gerade in Eindruck zu der Person über. Ich lerne sie ein bisschen kennen, auch wenn das Video nur 30 Sekunden lang ist. Mit Videos kannst du auch sehr viel falsch machen oder vor allem halt die Leute, die sich dann vor der Kamera nicht wohlfühlen. Dann vielleicht gescheiter kein Video, also halt schon so, wie es dann für dich auch stimmt. Oder nicht, dass du ein Video machst, wenn du dich voll unwohl fühlst vor der Kamera, aber ich glaube, mit dem kannst du es dir auch verspielen. Aber ein Video kurz und knapp und ein CV, das finde ich so das Optimale, ein Video, das 5-6 Minuten geht, finde ich auch viel zu lang. Also ich finde eigentlich 3 Minuten schon zu lang.
Ja.
Ich glaube auch dort, dass man wirklich merkt, dass sie sich mit uns auseinandergesetzt haben.
Ja.
Egal, ob das dann in Textform ist oder in einem Video. Aber ich finde es immer schön, wenn jemand vielleicht auf Sachen anspielt, die auf der Webseite sind oder die sie auf Insta gesehen haben, dann weiss ich, okay, die haben sich schon mal ein Bild gemacht. Mhm. Das finde ich sicher wichtig. Und bei den kreativen Leuten natürlich ein Portfolio, ganz klar. Also dort habe ich dann schon höhere Ansprüche daran, dass die Bewerbung auch wirklich kreativ ist und nicht nur ein CV.
Genau, schön aufbereitet ist, also cool aufbereitet ist und eine kreative Art passt.
Ja.
Okay, dann sind die Leute bei uns und du sagst mal, ich will die Person kennenlernen. Was passiert dort ganz genau?
Dann geht es zuerst mal, also dann schreibe ich ihr zurück, danke ihr oder ihm. Danke, ich habe die Bewerbung angeschaut. Ich würde dich gerne zum ersten Kennenlern-Call einladen. Und ich sage auch immer, es ist ein Kennenlern-Call. Ich sage jetzt nicht, es ist ein Bewerbungsgespräch oder Vorstellungsgespräch, weil es mir wirklich wichtig ist, die Leute dort kennenzulernen. Das ist immer online. Sie können sich dann auch selber einen Termin auswählen. Also ich schicke Ihnen manchmal einen Link zu, wo sie in meinem Kalender einen Termin auswählen können. Der ist eben dann über HubSpot mit meinem Kalender abgeglichen. Das ist einfach hilfreich, weil ich muss nicht viel koordinieren. Die Leute können sich extrem schnell einen Termin aussuchen. Ich verhindere, dass es Doppelbuchungen gibt oder irgendwelche Missverständnisse. Das finde ich sehr hilfreich. Und dann gibt es einen ersten halbstündigen Call. Mhm. Und dort ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Gewisse Leute haben ganz viele Fragen. Gewisse Leute kommen ohne Fragen und erwartet oder hoffen, dass ich mal etwas erzähle. Ja. Da bin ich natürlich auch mega offen, aber auch dort wieder, man punktet natürlich mehr, wenn man kann sagen, dass man sich schon ein bisschen mit der Firma auseinandergesetzt hat.
Ja, klar. Ich meine, du bist ja auch, nehme ich jetzt mal an, schon viel müssen erzählen, weil du das ein bisschen musst vermarkten und so, oder? Aber eben ein paar Fragen müssen schon kommen von den Leuten.
Genau, ja.
Hast du, also okay, nachher geht das weiter, oder? Du hast gesagt, ein Case lösen, ist das... Also es ist immer so eine Frage, okay, bis zu welchem Punkt macht quasi das HR die Sachen, nachher wo kommt die Linie rein oder jetzt bist du die Head-Offs rein.
Ja.
Das heisst, nachher gibt es eigentlich immer den Case und was ist dir dort schon aufgefallen oder was ist dort wichtig oder auf was kannst du achten? Jetzt vielleicht gerade auch, wenn es, ich meine, viele junge oder nur junge Leute so, sind dir dort Sachen aufgefallen? Wenn andere sagen, hey, wir wollen auch einen Case machen, aber die wollen das vielleicht gar nicht lösen oder irgendwie, keine Ahnung, mit jungen ist das ein bisschen anders.
Bei uns sind eigentlich die Leute immer recht überrascht, dass es einen Case gibt. Also überrascht, sie freuen sich irgendwie drauf und sind so, okay, bin gespannt, was denn in dem Case effektiv kommt, weil ich das immer ja schon ankünde. Cases sind sehr unterschiedlich, je nach Team oder je nach Beruf natürlich.
Ja.
Gewisse werden daheim vorbereitet, weil sie zeitaufwendiger sind. Also für das Production-Team zum Beispiel ein kleines Video, das man muss schon vorbereiten muss. Für die anderen Teams ist es ein Case, den man jetzt mittlerweile vor Ort löst. Auch das war ein Learning. Früher konnten die Leute das daheim lösen und dann uns vor Ort präsentieren. Jetzt sind wir zum Schluss gekommen, es macht mehr Sinn, dass sie das vor Ort lösen, dass wir einfach sehen, was ist in dieser vorgegebenen Zeit möglich. Weil natürlich ganz viele Leute entweder nicht sagen wollen, dass sie doch sehr lang hatten.
Yeah, okay.
Oder wir nicht wissen, haben sie noch Hilfe beizogen. Und so können wir wie einfach ein bisschen besser sehen, in welcher Zeit holen sie wie viel effektiv raus.
Ja.
Und wie gehen sie dann mit dem um? Weil das ist natürlich dann auf der Projektarbeit auch so, dass es mal schnell gehen muss, dass du vielleicht niemanden fragen kannst und dass du auch eine vorgegebene Zeit hast, die nicht einfach kannst, doppelt so lange haben kannst. Und das hilft extrem. Es ist sehr spannend zu sehen, wie die Leute die Cases lösen oder präsentieren. Also da, ja, ich finde es immer wieder spannend, auch wenn es immer wieder der gleiche Case ist. Also mittlerweile haben wir neue, aber halt die gleichen Cases schon mehrmals präsentiert bekommen und jedes Mal wieder irgendwie komplett anders. Ja.
Hast du, wenn du jetzt nachher sagst, okay, du, das hat funktioniert, hast du noch oftmals Rückfragen, bevor es noch zum Team kennenlernen geht?
Ja, in der zweiten Runde haben sie meistens mehr Fragen als in der ersten Runde.
Gut,
Und dort ist es eben auch gut, dass dann der Head-Off dabei ist, weil oftmals sind es wirklich Fragen, die halt inhaltlich sind. Oder also mit welchen Tools arbeiten wir? Oder wie organisieren wir uns? Wie sieht ein Arbeitsalltag aus? Manchmal kommt es schon in der ersten Runde, aber oftmals dann eben erst in der zweiten Runde. Vor allem, weil sie sich dann schon ein bisschen tiefer damit auseinandergesetzt haben. Fragen dann manchmal auch ein bisschen, ja, wenn ihr jetzt den Case als Auftrag bei euch hättet, wie würdet ihr denn vorgehen?
Ja.
Damit sie dann auch wissen, so ein bisschen gerade Feedback zu ihrem Case. Genau. Ja, das sind so ein bisschen die Fragen, die kommen. Was für uns wichtig ist, ist in der ersten Runde gerade schon wirklich klären, wann können Sie starten, welches Pensum und vor allem auch den Lohn. Dass nicht die Leute einen Case lösen, einen riesen Aufwand haben und dann merkt man am Schluss, ab im Lohn finden wir uns nicht.
Ja. Vielleicht so eine typische Frage, die immer wieder gestellt wird, auch in den Referaten. So. ja, aber weißt du, die Jungen, die wollen eh nicht mehr 100% arbeiten und die besten 4 Tage im vollen Lohn und so, das ist wahrscheinlich für euch ein riesiges Problem. Mhm. Ist das für uns ein Problem?
Nein, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also wir haben ja sehr viele Leute, die Mehrheit bei uns arbeitet 100%. Und es sind auch ganz viele, die das auch wünschen. in den Vorstellungsgesprächen, weil ich glaube, sie sind halt wie an dem Punkt, sie wollen jetzt mal ein bisschen Geld verdienen. Eben vielleicht, wenn du Familie hast oder irgendwie ein Hobby. Solche, die zum Beispiel Sport machen, so ein bisschen halbprofessionell. Also jetzt nicht voll auf Profi-Level, aber irgendwo schon auch nicht nur Hobby. Die sagen natürlich, ja, ich wäre froh, ich könnte ein tieferes Pensum arbeiten, weil ich eben noch irgendwie ein Hobby habe, das ich schon sehr intensiv verfolge. Dann ja. Aber ich finde auch, es sind alle extrem flexibel.
Ja. Was, ja, also,
das glaube also ich auch die, die bei uns glaube, Teilzeit arbeiten, das ist niemand, der irgendwie sagt, ich arbeite einfach Montag und Mittwoch fix und sonst bin ich nicht erreichbar.
Ja, ja das glaube ich auch. Also, das ist etwas, wo ich auch das Gefühl habe, es überrascht mich immer wieder, ja, nimm mal einen Schluck Wein. Es ist Freitagnachmittag und wir haben uns jetzt die zuschauen, so ein Gläschen Wein geschenkt. Ich dachte, das passt jetzt nach dieser Woche. Was ich auch immer wieder überrascht bin, es ist voll nicht ein grosses Problem, dass die Leute... Also wir haben ja nicht erwartet, dass sie mit rund und durch erreichbar sind, überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Leute sind ja da voll flexibel, dass sie mal etwas schieben und sich selber organisieren, wenn es das Projekt mal so bedingt. Oder? Aber es ist nicht so, dass wir da mal 60 Stunden arbeiten, weil...
Nein, gar nicht. Aber ich glaube, und das versuche ich auch da, vielleicht ist das noch wichtig, schon beim Erstgespräch sehr transparent sein. Ja. Weil wir sind eine Agentur und... Ein Agentur-Business läuft halt etwas anders. Es ist nicht ein klassischer 8-to-5-Job, wo ich halt immer sage, schau, wir bieten sehr viel Flexibilität. Mhm. Wir fordern aber eben manchmal auch Flexibilität, ja. Weil halt auf dem Projekt schaffst. Genau. Manchmal verschiebt sich etwas, dann musst du irgendwo ein bisschen flexibel sein oder es kommt eine Pitch-Anfrage rein. Das sind halt so Sachen, die gehören also, dazu.
Das beste Beispiel war ja wirklich letzte Woche, also ich sage jetzt nicht, welcher Kunde das war, aber ein grosses Finanzinstitut, wo gesagt hat, hey, schaut, wir haben eine Social-Media-Kampagne, die wir müssen konzipieren und shooten relativ zeitnah, das muss alles irgendwie, ich sage jetzt mal, bis in Mai fertig sein. Und dann ist wirklich am Mittwoch die Anfrage reingekommen und am Montag habe ich es müssen liefern.
Ja.
Im Normalfall hast du 2-3 Wochen, es ist easy für das, wenn in einem Monat. Mhm. Aber jetzt ist alles mega schnell, jetzt müssen gehen. Und, ja, aber die Leute haben sich entsprechend organisiert und sind flexibel gewesen. Und es war ja niemand, der jetzt das ganze Wochenende müssen durcharbeiten musste oder so, überhaupt nicht. Also vielleicht mal ein paar Stunden, aber dafür kannst du das nachher sonst wieder organisieren. Also,
genau.
Das ist, ja, und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also es ist eine Utopie zu sagen, oh, das gibt es dann gar nicht. Also, du bist bei uns wahrscheinlich falsch oder in dieser Branche allgemein. Ja.
Genau. Aber ich glaube auch, es motiviert, so einen Pitch zum Beispiel.
Mega, ja.
Weil natürlich dann so das ganze Team Vollgas zusammenschafft. Und wenn der Pitch gewünscht, bestenfalls, ich glaube, das stärkt schon nochmal den Zusammenhalt, weil du weißt, hey, es hat sich voll gelohnt, was wir jetzt da drin gesteckt haben.
Ja. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte zum grossen Begriff New Work sagen? also für alle, die es zulassen, wir haben gesagt, wir wollen mal so den ganzen Rekrutierungsprozess ein bisschen abbilden und ein bisschen über die Arbeitsmentalität. Wahrscheinlich werden wir wieder neue Episoden aufnehmen zu ein paar einzelnen Themen, was die Leute immer interessiert. Aber New Work, New Wieso, was heisst das? Was heisst für dich? Was ist dir wichtig? Und wie leben wir das da so?
Also ich glaube, für viele ist New Work einfach irgendwie flexible Arbeitszeiten und kein fester Arbeitsplatz. Das ist bei uns auch so, aber ich glaube, es beinhaltet noch einiges mehr als das. Aber es ist bei uns wirklich so, dass du kannst kommen und gehen, wie du willst. Du kannst musst dich selber organisieren. Wir haben keine Zeiten, wo es heisst, dann musst du im Office sein, dann musst du erreichbar sein. Wir haben keine Vorgaben bezüglich wie viele Tage im Büro, wie viele Tage Homeoffice. Also da haben die Leute volle Freiheiten. Sie erfassen ihre Stunden selber, sie müssen auch nicht stempeln oder irgendwas. Und da haben wir einfach vollstes Vertrauen in die Leute. Und was sonst sicher auch zu New Work gehört, ist wirklich so die ganze Art von Zusammenarbeit. Also es ist für mich so ein bisschen Thema flache Hierarchien, so wie wir auch auf dem Projekt halt zusammenarbeiten. Es ist allgemein, finde ich, eben das Kulturthema, wie sind wir miteinander, wie schaffen wir miteinander, wie organisieren wir uns und. Das finde ich extrem wichtige Themen. Dann aber auch so ein bisschen, wie offen sind wir gegenüber gewissen Sachen, also dass wir nicht so starr sind in unseren Denkensweisen, dass man da irgendwie offen ist. Ich glaube, es sind ganz viele so Themen, ja.
Ja, ich glaube auch so ich glaube, also volle Flexibilität ist wirklich so das Thema, eben nicht nur auf Arbeitszeit, Arbeitsort, sondern auch so das Mindset in die Kultur hineinbringen, dass man ja kann, aber nicht muss im Büro sein. Und ich glaube, es ist wirklich überraschend, wie viele Leute immer wieder da im Büro sind. Das ist nicht nur wegen dem coolen Büro, sondern ich glaube auch von der Ausgestaltung, wie es du gemacht hast hier. Ja. Und auch von der Mentalität, von der Kultur und vom Zusammensein mega, mega wichtig. Also,
es soll eben nicht so ein Arbeitsplatz sein, der einfach dann eben wirklich nur nach Arbeiten wirkt.
Genau.
Sondern so, wie es jetzt halt bei uns ist, dass die Leute am Freitagabend irgendwie noch ein Feierabendbier nehmen oder sagen, können meine Kollegen noch vorbeikommen. Mhm. Oder
genau.
Eben letztes Mal irgendwie eine Lerngruppe von jemandem von der Hochschule dann auch noch da ist, yeah, arbeiten und lernen. Yeah. Es soll genau so da sein, dass es halt mehr ist als einfach der Arbeitsplatz, dass man sich da halt voll wohlfühlt. Und ich glaube, das hilft einfach auch, ja, so ein bisschen zum sich öffnen oder eben so gewisse Sachen anders angehen. Mhm. Eben auch Thema Prozess. Dass wir versuchen, so wenig Prozess wie möglich vorzugeben, wie sie es mir machen. Ja.
Ja. Es braucht gewisse, aber eben, ich bin der grosse Verfechter und versuche das minimal zu behalten. Ja, cool. Ich habe eigentlich nur eine Abschlussfrage. Ja. Jetzt haben wir schon vieles diskutiert. Du kennst die Frage schon, aber ich bin gespannt, was du gleich spontan antwortest. Und zwar, wenn es jetzt so eine Regel gibt für dich, wo du in deinem Leben jetzt schon ein bisschen erfahren hast und unbedingt der nächsten Generation möchtest weitergeben, was wäre das für dich?
Ich glaube, die Frage beantworte ich jetzt zum dritten
Mal.
Ja,
mindestens. So. Ich denke mal für dich. Ja.
Ich glaube aber, sie hat sich immer noch nicht geändert. Ich würde es ganz schnell überlegen. Aber ich würde immer noch sagen, und wenn ich mich nicht täusche, habe ich das auch die letzten zwei Mal schon gesagt, wenn du etwas machen willst, dann mach's. Also lass auf dein Bauchgefühl, lass nicht auf die anderen Leute. Ich glaube, man muss mega selbstreflektiert sein. Das kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass man sich überlegen muss, was bete ich effektiv, ist das Richtige für mich? Aber dann einfach mal machen und eben nicht, ich sage mal, nur Problem sehen oder was könnte einem hindern oder vielleicht kritische Stimmen von anderen. Mhm. Weil ich glaube, wenn du es nicht machst, wirst du es bereuen, weil dann hast du auf alle anderen gehört. Und wenn du es machst und dann geht es irgendwie in die Hose oder es war doch nicht das Richtige gewesen, dann weißt du, du hast es wenigstens probiert, weil du es hast wollen. Und eben nicht fremdbestimmt, weil alle anderen gesagt haben, mach es nicht oder so. Oder mach es.
Sehr, sehr cool. Super, Steh. Also eben, das ist mal eine geniale Arbeit, die du da rein machst, mit Neoviso, Kultur und People und so. Du bist viel auf der Bühne auch, oder? Ich meine, du bist immer wieder gefragt, also falls ihr mal jemanden braucht in diesem Bereich, was ihr Referat macht, Workshop, meldet euch bei der Steh oder bei uns. Ich würde das Steh gerne machen, wenn es einigermaßen in ihren Kalender reinpasst. Plus, wenn ihr euch natürlich bewerben euch, jetzt wisst ihr noch mehr Bescheid. Ja. Und falls ihr jetzt irgendeine Firma sind und sagt, hey cool, wir wollen das wirklich mal anschauen und mit der Stimme an das Käfer nehmen und ein paar Sachen hören, noch mehr im Detail, meldet euch. Wir sind immer wieder, haben viele Anfragen von Firmen, die das nennen und euch anschauen. Wir können nicht alles annehmen, aber ihr könnt euch gerne melden. Dann machen wir einen Rundgang, erklären euch Sachen und so gibt es immer wieder so einen ersten Schritt in die Zukunft von denen zum Teil. Konservativ denkende Firmen, die aber genau mit dem Schritt eigentlich plötzlich sich öffnen und sagen, hey, mal, jetzt wollen wir uns modernisieren.
Genau.
Gut, ich glaube, wir haben alles gesagt. Jetzt nehmen wir ein Stückchen weiter und danke aber schon mal allen fürs Zuschauen und Zuhören. Danke dir, Steve, für deine Zeit.
Danke
wie auch. Immer. Und alles Gute euch. Bleibt gesund, bleibt zufrieden, gebt Vollgas und bis gleich. Tschüss zusammen.
Tschüss.